Wenn du wüsstest, dass du nur noch ein paar Tage zum Leben hättest, was würdest du dir für deine verbleibende Zeit noch wünschen? Schwierig, gell? Wahrscheinlich werden wir diese Frage alle erst beantworten können, wenn es tatsächlich so weit ist. Aber dann wären wir mega froh, wenn sich der Wunsch erfüllen ließe. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast redet man über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. In dieser Folge wird gefeiert. Wir feiern ein bisschen Weihnachten und ein bisschen Geburtstag. Weihnachten, weil der Petar Sabovic bei mir zu Gast ist. Und er hat die beste Geschenkidee im Gepäck, die ich mir vorstellen kann. Das ist auch der Grund, warum die Folge ein bisschen früher erscheint als üblich. Lasst euch überraschen. Der Petar Sabovic ist Gründer und Präsident der Schweizer Wunschambulanz. Mit seinem Verein erfüllt er letzte Wünsche von sterbenden Menschen, indem er sie mit seinem Ambulanzfahrzeug und mit professioneller Begleitung dort herbringt, wo sie noch einmal herwenden, bevor sie die Welt verlassen müssen. Was schon die kleinsten erfüllten Wünsche für eine grosse Bedeutung könnt haben für die Betroffenen. Davon erzählt uns der Petar in dieser Folge. Und auch davon, warum er die grosse ehrenamtliche Arbeit für Menschen am Lebensende macht und wie es ihm persönlich ergangen ist nach einer schlimmen Diagnose. Wie gesagt, in dieser Folge fallen Weihnachten und Geburtstag sozusagen zusammen. Es ist nämlich jetzt ziemlich genau ein Jahr her, wo die erste Folge von diesem Podcast erschienen ist. Das letzte Stündli wird also eins. Grund genug zum Anstossen, zum Zurückschauen und dankbar sein und auch zum vielleicht ein bisschen vom eigenen Glück zu teilen. Herzlich willkommen, Petar, im letzten Stündli.
Danke.
Du hast erst kürzlich jemandem einen letzten Wunsch erfüllt. Magst du uns davon erzählen?
Welchen meinst du? Also meinst du jetzt einen konkreten? Oder
einen konkreten. Was war der letzte Wunsch? Oder der letzte Wunsch?
Ah, der letzte Wunsch, den man gerade...
Die letzte Wunscherfüllung.
Okay. Ja gut, der letzte ist... ein simpel, einfacher. Das war ein Herr, der COPD hat. Und das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Der einfach seit Monaten in der Wohnung sitzt und auf das Lebensende wartet. Mhm. Und sein Anliegen war nichts anderes als nochmal raus. Mhm. Nichts anderes als nochmal raus. Ja. Und ja, es ist einfach schon verrückt, dass es nirgendwo Ausstellungen gibt, die einem so helfen. Sobald es darum geht, dass man jemanden runterdreht, die Steine drauf, Rollstuhl, ja, das wird schon schwierig. Dann sind wir halt von Schaffhausen nach Bern gefahren und haben dann von dem dritten, glaube ich, oder vierten Stock runtergetragen. Und dann ist er im Garten gesessen. Ja, das hat ihm gelangt. Mhm. Also, wir haben ja mehrmals so Situationen gehabt, wo wir eigentlich nur jemanden runtertragen müssen und ja, dass er eigentlich rauskommt aus der Wohnung. Und aus dem entstehen dann auf einmal ganze Geschichten. Also, wir haben auch in Biel jemanden gehabt, wo wir dann mehrere Seen abgefahren sind und er hat sich dann mit Glasse voll gegessen, wo er nur auch können. Mhm. Aber eigentlich war sein Anliegen nur das, nochmal aus der Wohnung raus können zu kommen. Und der Letzte jetzt, der ist nur froh gewesen, dass er hat dürfen raus.
Dass er hat dürfen im Garten sein.
Ja, ja. Ja. Und zwar nicht mal sein Garten, sondern einfach der Vorplatz von der Wohnung.
Ja.
Und das tüpft mich schon ein bisschen, ehrlich gesagt.
Das.
Dass wir eigentlich, ja, in allen diesen Strukturen, die wir haben, Spitex, Spezialdinge und so. Ja, dass einfach etwas so Einfaches vergessen geht. Oder? Ja. Wenn wir von Wunschambulanz reden, meinen die meisten Medien da tolle Bucketlist-Geschichten. Dabei sind es mehrheitlich wirklich einfache, simple Sachen.
Mhm. Ja. Erzähl mal, wie geht denn das? Also ihr habt eure Wunschambulanz, das hat auch beinhaltet auch ein Ambulanzfahrzeug, damit ihr könnt die Menschen liegend transportieren könnt. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ich wünsche mir, nochmal an den See zu gehen, Wie läuft das ab?
Also, meistens sind sie ja aus dem Umfeld von der Betreuung, aus der Pflege, aus der Ärzteschaft oder so. Die schnappen dann so einen Gedanken auf. Mhm. Es gibt aber auch Angehörige, oder es gibt auch irgendwelche Bekannte, die wissen, dass der Betreffende noch ein Anliegen hat.
Ja.
Und dann geht das ja, zur Pflege und die Pflege läutet an und fragt, wäre das grundsätzlich möglich und so. Mhm. Wir klären mit der Pflege dann ab, wie ist der Status des Patienten. Und ich muss noch etwas sagen, also wir sind wirklich für die schwierigen Fälle da. Mhm. Darum heissen wir auch Wunschambulanz, darum der Liegentransport. Alles, was eigentlich Angehörige oder ja, das Umfeld könnte noch selber organisieren, mit einem Rollstuhltransporter, mit einem Rollstuhltaxi, mit Notmedikation, wie einen kleinen Urlaub, dann sollen wir uns eher nicht fragen. Sondern wir sind wirklich für die da, die liegend müssen transportiert werden, wo eigentlich auch sehr wenig Zeit besteht noch. Mhm. Ja, und die Pflege gibt uns die rudimentären, wichtigsten Informationen. Wir klären ab mit der Ärzteschaft, ob der Patient transportfähig ist. Mhm. Und was ganz wichtig ist, wir wollen achten darauf, dass wir nicht wegen dem Transport die Lebensqualität des palliativen Menschen, sterbenden Menschen, noch einschränken. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man vielleicht manchmal sagt, ist das vernünftig? Mhm. Weil so eine Trage ist sehr ein unbequemes Mittel. Man meint, es sei bequem, aber es ist es nicht. Und mhm. Das sind dann doch mehrere Stunden, wo man dann drauf liegt. Und ja. Mhm. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum man nicht einen Transport machen sollte. Außer eben, wenn jetzt der Transport selber eine Gefährdung könnte sein für unseren Fahrgast. Und ja, dann setzen wir es um. Meistens sehr kurzfristig. Mhm.
Wieso machst du, was du machst?
Das frage ich mich ja. Es war eine naive Impulsgeste nachfolgend dem Tod von meinem Vater. Ich hatte einen betreuten Fahrdienst. Mhm. Oder habe vor, den auszuweiten. Ich habe Dixie gekannt, ich habe all das gekannt. Ich habe eine Lebenspartnerin gewinnen, die eine Rettungssanitäterin ist. Und so haben wir miteinander überlegt, was könnten wir zusammen machen. Und ja, ich bin im Begriff gewesen, so einen betreuten Fahrdienst zu machen. Also, wie man kennt, Dixie Zürich oder so. Mit dem Aspekt, dass eine kleine, leichte medizinische Begleitung, eine visierte Person dabei ist. Weil ich als Angehörigbetreuer selber das erlebt habe. Ich habe meinen Vater bis zum seinem Tod betreut. Wie man froh wäre, wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Transport, eben man geht zum Arzt oder so, einfach eine zweite Person hätte, die einem hilft. Und ein bisschen
medizinisch Bescheid.
Ja, und das wäre die Grundausbildung SRK Plus, was es gibt, wäre genügend gewesen. Und das habe ich so angeplant und überlegt. Und habe schon gestartet. Und dann sehe ich im Internet ein Foto, das legendäre Foto mit der Taube. Die alte Dame, die umringt von Tauben auf einem Marktplatz in Rotterdam steht.
Offensichtlich krank.
Und offensichtlich schwer krank. Ja. Oder? Und dem sind wir dann nachgegangen, mit Natascha und ich.
Deine Lebenspartnerin, ja.
Zwei, drei Stunden sind wir diesen Fotos an, sind auf die holländische Organisation Ambulance Wens gestossen. Und ja, das war ja unglaublich. Also der Effekt war enorm, als ich gesehen habe, wow, was ist alles möglich? Was kann man noch alles machen? Mhm. Ich habe ja meinen Vater auch sehr lange in bettlägerigem Zustand gekannt. Wenn ich gewusst hätte, oder, dass es theoretisch möglich wäre, dass man ja noch einiges machen kann, wow. Das hat also wirklich Wow-Effekt. Mhm. Das Gleiche mit ihr, sie war auch vom Fach her begeistert gewesen, wo sie dann einen weiteren Aspekt von ihrem Beruf noch hat können sehen. Und ja, und dann sind wir in einer kürzesten Zeit nach Rotterdam, haben den Kiesbel Böhr getroffen, ein unglaublicher...
Wo der Gründer ist, von der Wunschambulanz in Holland, oder?
Genau. Mhm. Und ja, das ist sehr schnell gegangen. Er ist ein euphorischer Umsetzer, Macher, ein ganz spezieller Mensch gewesen. Und er hat auch gesagt, so, jetzt fängst du an, oder? Und nach dem Besuch ist er zwei Monate später mit der Ambulanz gekommen, die wir heute noch haben übrigens, und hat gesagt, so, jetzt fangst du an.
So gut.
Also wirklich aus einer Naivität heraus, aus einer Begeisterung heraus. Ja, ich bin dann natürlich schon zu verschiedensten Leuten gegangen, aus, aus dem Gesundheitswesen, vor allem bei den Rettungssanitätern und so weiter, habe die Idee vorgestellt und gesagt, komm, machen wir doch das in der Schweiz. Ja, nur ein halbes Jahr nach einigen Ausstellungen, Präsenzen. Ja, dann haben wir im Januar 2017 den Verein gegründet.
Und damit gibt es seit 2017 auch in der Schweiz eine Wunschambulanz, einen Verein, der kostenlos Menschen letzte Wünsche erfüllt. Und zwar eben Menschen, die meistens schon in einem Zustand sind, wo sie nicht mehr wirklich mobil sind. Und ihr ermöglicht das.
Genau.
Du hast gesagt, das sei ein bisschen entstanden auch aus einem eigenen Erlebnis heraus. Du hast jetzt vorher auch erwähnt, du hast deinen Vater betreut bis ans Lebensende als Angehörige. Wie hast du den Abschied von deinem Vater erlebt?
Nicht schön. Okay. Er war in einem Pflegeheim, in seinen letzten Tagen. Ich habe ihn sonst eigentlich daheim betreut und ja, Palliativcare war nicht präsent.
Okay.
Was heute Gott sei Dank ganz anders ist. Mhm.
Also dir hat die Begleitung dort wirklich gefehlt, also dir und natürlich dein Vater.
Mhm. Ja, ja. Also dort in dem Pflegeheim in der Stadt Zürich, Übergangspflege, er ist mit einer chronischen Entzündung geliefert worden. Ja, das ist nicht gut gewesen. Mhm. Nein, ich persönlich hatte wirklich ein schlechtes Erlebnis gehabt.
Ja. Was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass du so fest etwas hast wollen machen.
Hat sicher mit dem zu tun. Mhm. Absolut, ja. Mhm. Als ich dann gesehen habe, was alles möglich ist, was beinhaltet Palliativ. Das Wort Palliativ war mir nicht einmal bewusst zu dieser Zeit. Schmerzlinderung im Lebensende. Das war keine Rede bei meinem Vater. Also alles habe ich impulsiv erlebt in den 2-3 Tagen. Ich bin leider selber noch krank gewesen zu diesem Zeitpunkt. Nein, das war kein schönes Erlebnis. Ja, ja. Aber hat sicher dazu geführt, unter anderem ja auch, als ich gesehen habe, was eigentlich theoretisch alles möglich wäre.
Ja.
Und vor allem seinen Wunsch habe ich nicht erfüllen. Er hat eigentlich wollen in seiner Heimat versterben. Und damals habe ich ihn, so wie er in diesem Zustand war, in keiner Art und Weise können nach Montenegro verbringen, wo er herkommt.
Ja.
Und es war ein unerfüllter Wunsch. Und
Und das bleibt als Schmerz auch zurück.
Ja, ja, sicher. Mhm.
Was hat dich dann trotzdem nach einer Trauerphase begleitet? Wie hast du das können bewältigen?
Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her, ich habe die Trauerphase gar nicht richtig verarbeitet, sondern vermutlich habe ich durch das Engagement mit der Wunschambulanz mich so in das hineingesteigert, es umzusetzen, mit 56 fängt man, mit 53 fängt man ein grosses Experiment an. Oder?
Du schon?
Ja, ich bin anscheinend. das ist vielleicht sehr wahrscheinlich eine Trauerverarbeitung durch meine Erlebnisse. Ja.
Ja, eine Form von Trauerarbeit für dich.
Ja, ich denke, ja.
Und die dauert noch an, oder?
Die dauert noch an, ja. Die dauert noch an und ich sehe so viel mich in den Angehörigen oder neuerdings durch andere Umstände, wo wir vielleicht nachher noch drauf kommen, bin ich sogar auf der Seite der Betroffenen zu sehen. Es ist unglaublich, wie die Tätigkeit mich für die Wunschambulanz dem Ganzen näher gebracht hat. Mhm. Ja.
Was sind denn das so für Situationen, wo du auch dann an deinen Vater denkst und mit was für Gefühl?
Ja, schlechtes Gewissen.
Schlechtes Gewissen?
Dass ich ihm gewisse Sachen nicht habe können.
Obwohl du genau weißt, du hast es einfach nicht besser gewusst.
Obwohl ich es weiss, ja. Mhm. Natürlich hat man noch ein schlechtes Gewissen. Und jetzt kommen wir auch vielleicht zu den Angehörigen, das ist ganz wichtig, man darf nicht als Angehörige aus, sagen wir mal, einem schlechten Gewissen oder so, Wünsche hineininterpretieren für Betroffene, sterbende Menschen. Mhm. Das ist etwas, was ich immer herauslösen muss. Von wo kommt jetzt das? Ist das jetzt wirklich der Wunsch von den Betroffenen? Und darum heisst es eigentlich eher Anliegen, Herzensanliegen. Mhm. Und dort spielen natürlich Angehörige manchmal auch eine Rolle. Dass sie zum Beispiel aus einem vielleicht schlechten Gewissen heraus noch etwas Schönes wollen ermöglichen. Aber es ist nicht unbedingt zwingend vielleicht der Wunsch vom Betreffenden und da muss man aufpassen und schauen, genau zuhören.
Dass vielleicht manchmal auch die Angehörigen selber meinen, das sei tatsächlich der Wunsch von der betreffenden Person.
Ja, ja.
Und gar nicht realisieren, ja, dass es eigentlich ihre eigene Vorstellung ist.
Genau, genau. Ich sehe mich ja zum Beispiel auch oft in dem Aspekt, wenn sie Angst haben. Also, jetzt bringen wir die anderen Beispiele. Also, es läuft alles an und sie haben Bedenken. Ja, riskieren wir jetzt da nicht etwas und so. Auch das verstehe ich, weil wenn ich mir überlege, wo mein Vater in so einer wirklich finalen Phase war und er hat jetzt den Wunsch geäußert, zum Beispiel nach Montenegro verbracht, so wie ich Angst hatte, was das bedeutet, wenn ich in dem schweren, langen Reis unterbringe. Also alle die Bedenken, die man hat, die Angst, dass etwas passieren könnte, das kenne ich auch.
Ja. Also das heisst, es kommt auch vor, dass man als Angehörige dann vielleicht Angst hat, dass
der
Mensch sogar während der Wunderfüllung könnte sterben, auf der Reise vielleicht.
Absolut, ist vorhanden, ist naheliegend. Ich will nur dazu aber sagen, dass unsere holländischen Kollegen mehr als 20'000 Wünsche erfüllt haben, seit 2007. Und in diesen 20'000 Wunscherfüllungen sind, glaube ich, nur 10 oder 12 Komplikationen entstanden. Davon 6 Exit, also Sterbefall, wo nach holländischem Recht der Wunsch der war, dass man verstirbt. Ja. Also man hat meistens, interessanterweise, als mehr die Leute verbracht als letzter Wunsch und sie sind dann dort mit den lokalen Sterbehilfeorganisationen von der Welt gegangen. Also man, die Relation 20'000 und die paar wenigen.
Quasi die ungewollten Todesfälle während der Wunscherfüllung sind eigentlich noch mal etwa die Hälfte gewesen von diesen wenigen Komplikationen.
Promille. Und ich kann auch so sagen, aus der Erfahrung nach so fast 300, wie viele sind es, 400 jetzt Wünsche? Keine Ahnung genau.
Etwa 400 Wünsche haben
wir circa. Vielleicht mehr, ja. Es ist schon so, dass das der Tag ist, wo der Betroffene am gesündesten ist. Das ist unglaublich. Die Energie, die da aufgebracht wird, dass man an diesem Tag beieinander ist, dass man den Tag überstehen kann, dass man den Tag geniessen kann, da sind die Leute zum Teil am Tag vorher im Delir. Und wir sind schon am Überlegen, ob das wirklich, weil es ist eine Voraussetzung, dass jemand die Wunscherfüllung bewusst erleben kann. Und dann kommen wir da und dann ist der voll da. Mhm. Das ist unglaublich. Mhm.
Hast du ein Beispiel von so einem Fall?
Ja, der bewegendste Fall, finde ich, ist der von dem jungen Mädchen, der in der kürzesten Zeit einen Hirntumor gefasst hat. 22 oder 23. Hat Söhle, Trauzeugin sein.
Von ihrer besten Freundin.
Ja. Mhm. Und der Hirntumor ist so rasant fortgeschritten. Sie war also nicht mehr in der Lage für vieles. Und ja, sie ist eigentlich mehrere Tage vor dem Wunsch, also 3 Tage haben wir, glaube ich, oder 2. Und sie war an dem Tag eigentlich im Delir schon gewesen. Und wir hatten eigentlich schon das Gefühl gehabt, das wird nicht mehr lange. Und man muss wissen, wir kommen so oder so zur Wunscherfüllung und man kann am Bett entscheiden, nein, man mag nicht. Also das ist auch noch etwas ganz Wichtiges, dass die Leute wissen sollen. Sie haben keine Verpflichtung, niemand hat eine Verpflichtung, sondern man kann auch absagen. Wir sind dann also ins USZ, oder? Und
Also sie ist schon im Spital?
Ja, sie ist im Spital. Mhm. Das sind Kollegen vom USZ Palliativ, die haben uns gefragt, wo können wir helfen. Und wir sind dort hier und es ist wirklich wieder da gewesen. Und hat ihre ganze Energie aufgebracht. Dürfen dabei sein an dieser Hochzeit. Und sie hat dann als nicht Trauzeugin können, aktiv sein, sondern sie hat dann Trauring überreicht.
Ja, in der Trage.
Ja, in der Trage. Es gibt ein unglaublich bewegendes Video dazu, wo ich beim Schneiden mega Probleme und Mühe hatte, weil es mich so betroffen gemacht hat, weil ich gemerkt habe, wie sie in dem Moment, wo traurig ist, eigentlich das Ganze sieht, was sie nicht mehr darf oder kann erleben. Es ist also der bewegendste und der traurigste Wunsch, den ich erlebt habe. Ansonsten muss ich immer sagen, laufen wir sehr befreit und nicht glücklich, aber erleichtert von den Wunscherfüllungen. Wenn wir wissen, wir haben jetzt da etwas Schönes dürfen machen. Und da haben wir einen schweren, also einen mega Kloß im Hals gehabt.
Ja.
Weil wir mitgelitten haben mit ihr.
Ja.
Und sie hat offensichtlich das bedauert. Ja.
Ja. Was ihr dann entgeht, ja, letztlich.
Ja.
Genau. Aber du sagst, in der Regel von den Fällen ist es eigentlich ein befügelnder, ein auch befriedigender Moment, weil bei aller Trauer und bei aller Aussicht auf ein baldiges Ende,
was verrückt ist,
was schlimm ist und der Abschied, trotz allem ist es, man hat dem sowieso unausweichlichen Ende noch mal können etwas Schönes zufügen.
Insbesondere, wenn man merkt, dass man ein wirklich mega wichtiges Anliegen hat, ermöglicht. Also, ich bringe ein Beispiel, eine Hochzeit. Wir haben so viele Hochzeiten schon erleben.
Ja.
Wie verrückt, oder, dass man als Vater noch der Hochzeit von der eigenen Kind noch dabei sein kann.
Mhm. Dass man das noch erleben darf, bevor man von der Welt geht.
Also das macht es wirklich speziell, einmalig, befriedigend. Und das ist das, was ich glaube, unsere Ehrenamtlichen alle miteinander herausahnen und darum sich dann bewerben. Ja. Also bewerben, anmelden, zum Mitmachen.
Zum Mitmachen. Wie viele sind es denn? Wie viele ehrenamtliche Helfer und
Helferinnen? Wir sind, also ich sage dem, auf der Liste etwa 330. Aber ehrlich gesagt müsste es bedeutend mehr sein. Und zwar warum? Die meisten sind natürlich logischerweise berufstätig und so. Und unsere Anfragen sind so kurzfristig, innerhalb 48 Stunden meistens.
Ja.
Und dann muss man eigentlich in zwei oder drei Tagen können entscheiden. Und ja, von 300 sind es, sagen wir mal, 15-20% überhaupt ansprechbar, so kurzfristig. Darum Aufruf, bitte meldet euch an. Es kostet nichts, es ist unverbindlich, man hat keine Verpflichtungen. Man wird einfach nur aufgeboten in der Region, wo man tätig sein will, also Gesamtschweiz oder im eigenen Kanton. Und dann kommt man das SMS über und man muss nur reagieren, wenn man überhaupt Zeit hat.
Ja, und wenn man keine Zeit hat, dann ist es einfach so.
Ja, und ob man jetzt einen Wunsch pro Jahr erfüllt oder jeden Monat einen, das ist wirklich einem selber überlassen.
Ja. Und was muss man mitbringen, wenn man freiwillig mitschafft?
Ja, Frage darauf. Natürlich Pflegefachkraft HFR von Vorteil. Palliativcare, spezielle Kenntnisse sollte man nicht haben, muss man nicht haben. Wir haben Rettungssanitäter, wir haben Oberärzte, Assistenzärzte, Mitglieder immer mehr und mehr.
Ja.
Und Transportsanitäter, Samariter. Wichtig ist zu sagen, dass eine von der Vorgaben von der Wunscherfüllung die ist, dass wir keine Reanimation machen. Also wir sind alle befreit von der Reha-Pflicht, das muss vorher gehen sie. Naheliegender Grund ist klar. Wir reanimieren nicht. Mhm. Wenn es so weit ist, ist es so weit.
Und auf das muss man sich können einlassen.
Ja.
Wie wird denn die Wunschambulanz finanziell geteilt?
Naiv, wie ich gesehen bin, habe ich mir da keine Gedanken gross gemacht. Mein Vater hat mir ein kleines Erbe hinterlassen. Und ich habe dann gefunden, so, bevor wir jetzt da gross überlegen, wie es Fundraising sollte aussehen und ja, ich tue doch das mal vorschiessen. Und das hat gelangt für die ersten eineinhalb Jahre, zwei. Und in der Zwischenzeit, natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie das soll geleitet werden und die Idee ist im Prinzip, dass es wirklich von der Zivilgesellschaft, von der breiten Zivilgesellschaft geleitet wird, Mittelspenden. Und wir haben das aber am Anfang wirklich für die Umsetzung, wie geht es mit den Ehrenamtlichen so konzentriert und weniger eigentlich, wie finanzieren wir es. Und jetzt ist das, wo das Geld weg ist und insbesondere nach dem ganzen Corona-Desaster von 2020, wo wir nicht haben dürfen Wunsch erfüllen, das ganze Jahr, ist das eine existenzielle Frage geworden.
Ja.
Aus der Erfahrung heraus kann man so sagen, und das sind die anderen Länder auch so, 80% von unserem gesamten Budget, Spenderahmen kommt aus dem Umfeld.
Von denen, die die Wünsche erfüllt
bekommen. Weil die sehen unmittelbar, was das für einen Wert hat. Und das sind eigentlich die, die uns unterstützen. Und etwa 20% ist die breite Gesellschaft, die überhaupt von uns weiss. Also wir sind ja nicht unbedingt sehr präsent, weder in den Medien noch in den Social Media. Wir haben ein paar tausend Leute, die uns ein bisschen begleiten und schauen. Und die sind auch wirklich sehr eifrig am Mitspenden. Und das sind bewegende Sachen, wenn ich gesehen habe, wie die Handschrift mindestens von einer 80-Jährigen ist und 20, 30 Franken mit dem Einzahlenschein kommt. Das ist bewegend. Aber es sind keine grossen Spender dahinter, keine Firmen und keine Institutionen. Wobei ich muss sagen, der Kantonsrat, Gemeinderat, hat im letzten Jahr uns 35'000 Franken in einem Rahmen von einem Covid-Unterstützungsbeitrag unterstützt. Ohne das hätten wir nicht überlebt.
Also der Zürcher Regierungsrat hat eigentlich gesehen, das ist ein Angebot, wo man braucht, das nicht verloren gehen darf. Und jetzt während Corona kommen, weil es weniger Wunscherfüllungen gibt, einfach wahnsinnig viel weniger Spenden rein. Jetzt müssen wir da helfen, überbrücken. Und dank dem habt ihr quasi jetzt überlebt. Und jetzt ist aber trotzdem der Moment, im Moment immer noch so, dass das jetzt einfach gelangt hat zum Überleben, aber nicht zum langfristig sicher ist. Oder ist das zu dramatisch ausgedrückt?
Nein, nein, das ist absolut so. Und die Situation ist die, dass wir ein aktuelles Crowdfunding haben. Ich bin ein bisschen hinten drin als Frontend, weil ich selber eine Erkrankung hatte. Das kommt noch dazu. Da sind wir bei einem anderen Thema.
Gell? Genau. Ja. Ich möchte an dieser Stelle wirklich gerade gerne einen kleinen Zwischenhalt machen. Und zwar möchte ich mich gerade jetzt ganz direkt an euch hören, die zuhören. Und zwar ist das jetzt wirklich eine spezielle Folge, die wir hier aufnehmen, der Peter und ich. Es ist eine Weihnachtsfolge mit einem speziellen Gast als Gründer und Präsident von der Wunschambulanz. Erfüllt der Peter Sabovic schwerkranken Menschen letzte Wünsche. Und gerade so an den Weihnachten rückt ja das Wünscherfüllen ein bisschen in den Fokus. Und darum würde ich gerne auch hier an dieser Stelle dazu aufrufen. Tönt doch der Wunschambulanz helfen beim Wünscherfüllen, wenn ihr mögt. Vielleicht kannst du uns, Peter, noch schnell sagen, was kostet denn so ungefähr so eine Wunscherfüllung?
Es bewegt sich zwischen 500 und 1500. Natürlich gibt es Sachen, die ein bisschen teurer sind. Aber man kann sagen, so ein Wunsch ist bei 1100 Franken umsetzbar.
Genau. Und aber auch wenn man jetzt 10, 20, 50 Franken spendet, auch das ist viel Hilfe.
Ja, dass man natürlich. Kleines kann Grosses bewirken. Jeder 20 Franken Spende via die Wind zum Beispiel, der sehr schnell geht, das ist ein Teil zu einer Wunscherfüllung, genau. Ganz klar.
Sag schnell, wie kann man euch spenden am einfachsten?
Ja, wir haben Twint, das ist auf der Webseite, wir haben PayPal und wir haben eine aktuelle Crowdfunding-Kampagne bei There4You. Und der Link dazu ist auf der Webseite wunschambulanz.ch anwählbar.
Super.
Steuerlich abziehbar, also für Firmen noch wichtig.
Ja.
Wenn sie jetzt noch vielleicht abgesagtes Weihnachtsessen, Covid-bedingt.
Zum Beispiel. Oder Firmen, die traditionell auf Ende Jahr sich überlegen, welche Organisation wollen wir das Jahr unterstützen mit einer kleinen Spende. Ich glaube, die Wunschambulanz passt wahnsinnig gut in unsere Zeit und erfüllt da eine Aufgabe, die je länger, je wichtiger wird in unserer Gesellschaft. Du hast es vorher auch noch erwähnt, Peter, du hast ja auch selber eine Krankheitserfahrung machen müssen. Vor etwa einem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, war die Situation auch nicht ganz unkritisch bei dir. Ich mag mich an ein recht aufwühlendes Telefonat erinnern, wo es auch ein bisschen darum gegangen ist, wie geht es weiter mit der Wunschambulanz, falls mir jetzt wirklich etwas Schlimmes zustößt. Magst du ein bisschen davon erzählen? Was ist da passiert? Und wie ist dir
also, Bauchschmerzen zum Hausarzt. Zum dritten Mal erwähnt, dass ich da irgendwie mit dem Verdauungsapparat wohl ein Problem haben. Ich muss selber sagen, ich habe wegen der Wunschambulanz, wegen der ständigen Präsenz und Bereitschaft sie natürlich vielfach meine eigenen Körpersignale unterdrückt. Ja, ich habe meine eigene Gesundheit nicht, die Signale. Und ja, ich habe Bauchweh gehabt, bin zum Hausarzt. Der Hausarzt hat Blutwert angeschaut. Oh, da sieht aus, da gibt es Blutung irgendwo und so. Gehen Sie doch gerade sofort in ein Spital. Und ich bin per Zufall mit der Ambulanz gerade in der Nähe vom Triemli gesehen und habe gedacht, ja, Blinddarm vielleicht. Ja, das war nicht. Sondern wirklich, Tumor, Dickdarm. Und sie haben mich gerade behalten dort und dann 7 Tage zwischen Abklärungen etc. bin ich in einem Zustand geschwebt, wo ich auf einmal verstehen kann, was das bedeutet, wenn man so nach konkret mit der Frage konfrontiert wird, oh, da hat man ja eine lebensverminderte Krankheit. Und das war schon verrückt gewesen. Insbesondere, ja, wir haben fast wirklich, also man hat gesagt, ich hätte irgendetwas Riesiges und das muss man sofort ausoperieren, aber das war November gewesen. Ich kann mich erinnern, wir haben dort auch ganz die erste Anfangszeitwelle, die erste Absagen von Operationen. Das war also wirklich nicht einfach für die Leute im Triemli und in allen Gesundheitsinstitutionen. Aber als Patient ist man auch nicht gerade. Ja. Mhm. Ja, es war schwierig. Ja. Man hat keine Informationen gehabt, nichts, oder? Und ich bin 7 Tage bis zur Operation einfach in einem Zustand geschwebt. Und da haben wir ja miteinander auch geredet. Oder? Ich habe auf einmal realisiert, was mache ich denn, wenn ich da jetzt wirklich tödliche Krankheit habe und das dauert dann nur noch wenige Zeit. Und ja, man hat auch zum Beispiel, ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, was passiert, wenn es mich nicht gäbe. Als Beispiel wegen der Wunschambulanz. Das sind alles so Fragen, die auf einmal auftauchen.
Sehr virulent werden.
Ja, ja.
Und dann, in diesen 7 Tagen ist einfach, du hast von einem Zustand geredet, wo du drin geschwebt hast, das ist eigentlich weniger physisch gemeint als psychisch, im Sinne von, du hast nicht gewusst, wie es weitergeht, du hast weder gewusst, wie es therapeutisch weitergeht, noch wie es überhaupt irgendwie weitergeht. Und dann ist noch deine Sorge dazu gekommen, eben, was ist mit meiner Wunschambulanz?
Ja, genau.
Und wer kümmert sich darum, wenn ich, auch wenn es nur vielleicht vorübergehend ist, das nicht machen kann?
Genau, das grosse Gedanke, also wirklich gross umfassende Überlegungen, die ich mir jetzt vorher machen soll. Aber natürlich, ich sage ja nochmal, es ist schon verrückt, es kann einem wie einen Hammer treffen und auf einmal ist man dann, auch wenn man immer wieder mit dem Thema konfrontiert war, macht man sich einfach doch gewisse Sachen nicht Gedanken.
Ich bis zu einem gewissen Grad lässt man es an und
dann... Ja, ich bringe noch einen ganz wichtigen an. Also, der Gründer von der Ambulance Wens in Holland, er ist wirklich ein Macher und eine einmalige Person. Und er hat eine ganz andere Erfahrung gemacht, als er das gestartet hat. Er ist so getragen worden von der Gesellschaft, von Politik, von Medien etc. etc. Darum hat er nicht begriffen, als ich dann angefangen habe in der Schweiz, warum das nicht viel mehr populär wird und
gestört. Das eigentlich einfach einschlägt.
Das einschlägt, oder? Wie bei ihm und in anderen Ländern. Wobei in anderen Ländern gibt es auch Beispiele, was wirklich lang braucht. Das ist also, und Holland und Schweiz kann man einfach nicht vergleichen, das wissen wir alle. Und er ist eigentlich, kann man sagen, sogar sauer auf mich. Wirklich sauer. Er hat nach 2 Jahren eigentlich nicht gross mit mir reden. Und ich hatte immer das Bedürfnis, ihm mal mitzuteilen, wie es wirklich war. Also ihm zu erklären, dass es gewisse Sachen gibt, die wirklich nicht so einfach sind. Und so. Und das Gespräch hat nicht stattgefunden. Und ich habe das dort bereut. In diesen 7 Tagen. Und dachte, oh Scheiße, jetzt kann ich ihm das oder nicht sagen. Und jetzt kommt der Hammer. Er ist gestorben vor 2 Monaten.
Oh ja.
62, mega fit, Sportler, alles zusammen. Also ich hätte nie gedacht, dass er vor mir geht. Und ich habe eben aus der Erfahrung vom letzten Jahr, von dem Überlegen, ich muss unbedingt mit ihm Kontakt aufnehmen, ich will das besprechen. Irgendwie, ich habe es wieder zum zweiten Mal nicht gemacht und auf einmal stirbt er. Da hatte ich die Chance nicht gehabt.
Du hast das Gespräch nie geführt.
Ja. Das will ich sagen. Also, bitte alle, wenn ihr ein Anliegen habt, mit dem Partner, mit wem auch immer, redet, sprecht euch aus. Ihr werdet es bereuen, wenn ihr es nicht macht. Und das ist also die zentralste Erfahrung über alles. Also, dass man sich wirklich. Man sagt so schnell, mach nur das, was einem Spass macht, etc. Das sind so Floskeln. Eigentlich geht es um, man soll alles, was einem am Herzen liegt, vor allem mit Menschen, die einem am Herzen liegen und wichtig sind, die soll man bereinigen, sich äußern und geklärt haben. Und dann hat man eigentlich möglichst das optimale, gute Sterben vielleicht erreicht. Weil wir reden ja alle miteinander von dem guten Sterben und so. Aber eigentlich geht es vielleicht um genau den Punkt.
Dass man quasi Frieden schliessen kann mit seinem Leben und mit dem, was man hat oder hatte. Und das nicht erst, wenn quasi der Tod schon an die Tür klopft, sondern dass man das eigentlich das ganze Leben durchprobiert.
Ja.
Eigentlich müsste man sich jeden Abend fragen,
was
bin ich im Reinen?
Ja, absolut.
Und das muss ja nicht einmal heissen, dass man quasi sündenfrei ist oder etwas, sondern ist es auch einfach okay, wie es ist. Mhm. Egal, ob vielleicht einmal etwas nicht so gut gelaufen ist, aber ist es so weit bereinigt, dass man es auch hinter sich lassen kann, Frieden schliessen damit. Genau.
Absolut. Also es heisst ja nicht, dass wir gerade von der Leber weg alles rauspadovern und rausreden. Aber einfach überlegen, hat man sein Anliegen, das man fortlaufend hat, wichtige Anliegen, hat man die konstant irgendwie nicht erledigt, sondern auf der anderen Seite angebracht.
Ja, ist man dran? Oder?
Ja. Mhm. Weil ich habe eben in der Wunscherfüllung vielfach eben festgestellt, dass tatsächlich so wichtige Anliegen nicht bereinigt sind. Zum Beispiel, ich habe auch festgestellt, dass Wunscherfüllungen dazu gebraucht werden, dass man Leute zusammenbringt, die sonst nicht zusammenkommen würden. Und dann in einer Seitensequenz während der Wunscherfüllung findet dann auf einmal ein klärendes Gespräch statt. Erstaunlich.
Wahnsinn. Und das funktioniert?
Jein. Ja. Also ich habe gespürt, dass es funktioniert hat und in einem Fall habe ich aber auch gesehen, dass es nicht gefruchtet hat, mhm. wo vielleicht enttäuschend war, aber es hat stattgefunden.
Mhm.
Also ich meine, das ist schon mal
ja.
erfreulich. Oder? Aber genau. Ich habe festgestellt, dass man da manchmal auch eine Wunscherfüllung dazu ja. braucht, um Menschen zusammenzubringen, ja. die eigentlich nicht so gross würden zusammenkommen.
Wo der Schritt von sich aus einfach nicht machen würden.
Noch nicht, ja.
Mhm, mhm. Kommen wir nochmal auf deine Situation zurück von damals, wo du die Diagnose gehabt hast und in dem Schwebezustand warst, dann ist dann irgendwann gleich eine Operation durchgeführt worden, gell?
Mhm.
Und die ist geglückt.
Geglückt im Sinne von Low-Grade-Kategorie gewesen. Und dann irgendwelche andere Fachausdrücke, die ich bis heute noch nicht weiss, genau was. Es ist nicht interessant, dass ich bis zum heutigen Tag keine onkologische Beratung bekommen habe. aber man hat leider Gottes einen kleinen Fauxpas gemacht. Man hat den zweiten Tumor nicht gesehen. Und ich habe dann im Frühling dieses Jahr festgestellt, dass es einen zweiten gibt.
Mhm.
Und den habe ich einfach das letzte Mal nicht gesehen. Und das hat dazu geführt, dass ich wieder eine Phase von Unsicherheit, Warten, Abklärungen und so erlebt haben bis jetzt im Oktober, wo ich die zweite Operation hatte. Und ja,
also im Moment bist du sogenannt geheilt?
Ja, scheint's. Also nochmal zurückzukommen, ich bin vor allem in diesen 7 Tagen im letzten Jahr in einer Phase gewesen, wo man sich überhaupt Gedanken macht, was es heisst, unmittelbar von einer Feststellung zu stehen, dass man vielleicht bald nicht mehr leben tut. Und das war ein gewaltiger Hammer. Das war wirklich ein gewaltiger Hammer. Und, ich meinte, ich könnte mich innen denken und innen fühlen. Und ich muss sagen, das ist ganz etwas anderes. Also wir haben alle miteinander, die mit diesem Thema zu tun haben und nicht selber betroffen sind, schlichtweg keine Ahnung. Und ich muss einfach sagen, es ist etwas ganz anderes. Ja, ich bin jetzt wie genesen, oder? Auch ich habe immer noch keine Ahnung, was es wirklich bedeutet. Und das ist das grosse Rätsel für uns alle. Ja.
Und trotzdem hast du das Gefühl, es hat jetzt deinen Blick auf die ganze Geschichte verändert? Also hast du gleich das Gefühl, du dich ein bisschen mehr hineinversetzen? Oder denkst du auch anders über die Endlichkeit als vorher?
Ich glaube nicht, dass sich vieles geändert hat. Die gleiche Einstellung, die ich vorher hatte zur Umsetzung, die ist so simpel und einfach und naiv. Und erfüll einfach möglichst machbar ein Anliegen, wenn es geht. Oder? Ohne irgendwelche grossen Philosophien dahinter. Ich habe die gleiche Einstellung, nur ich habe jetzt, sagen wir mal, mehr das Gefühl für einzelne Details. Also ich weiss ungefähr, was vielleicht nicht förderlich ist in der realen Umsetzung, also praktische Sachen, die ich mir auf einmal jetzt überlegt habe, das wäre vielleicht gescheiter, man macht das so und so.
Weil du jetzt quasi die Perspektive
weil ich selber mal operiert worden bin. Mhm. Also meine, mit einem offenen Bauch, eine Operation ist nicht nichts, oder? Und dann ist man einfach mal auch krank, richtig gehen krank. Und man leidet. Und was bedeutet lang rumliegen und alles. Also es ist nichts zu vergleichen mit einer palliativen Phase natürlich. Aber ich will einfach nur sagen, ich habe die andere Seite erlebt. Ich bin im Bett gelegen. Mhm. Geistig und physisch in einer ganz anderen Ebene. Und das hat in Details mir viele Inputs gegeben. Ja. Hat mir auch natürlich auch viel gezeigt, was uns ehrenamtlich auch leistet. Und Chapeau für die Arbeit, die es jeden Tag legt. Geschweige denn die Leute aus der Palliativcare, die in meinen Augen die höchste Anerkennung haben in dem Medizinalbereich. Mhm. Wirklich, für mich sind es noble Menschen.
Für was bist du dankbar, wenn du auf all das zurückblickst?
Dankbar bin ich, dass ich gewissen Leuten wirklich etwas ermöglichen darf, wo niemand glaubt hat, dass es möglich ist. Also wirklich dankbar, dass ich es dürfen machen. Ja.
Was war denn dein bisher schönste Erlebnis mit der Wunschambulanz?
Es ist immer schwierig. Man fragt mich ja das oft, oder, was ist das schönste Erlebnis gewesen. Jeder Wunsch verdient den gleichen Respekt. Oder? Und wenn ich würde anfangen zu werten, was ist jetzt schön, und das habe ich übrigens mit meiner Lebenspartnerin auch diskutiert. Wir haben ganz bewusst nicht wollen anfangen, so wie werten, was ist, das ist jetzt aber schön gewesen und das ist jetzt eigentlich nicht so schön gewesen oder so. Und das will ich gar nicht so beantworten, weil ich will nicht etwas hervorheben, wo, ja, wie der, ich sage es nochmal, der einfachste Wunsch nochmal im Garten verbracht, 2-3 Stock abwärts, ist für den Betroffenen sowas von gigantisch und wichtig. Und wer sind wir, dass man das wertet? Mhm. Also wir können das gar nicht, oder? Mhm. Darum will ich eigentlich nicht unbedingt sagen, wer der Schönste ist.
Ich habe eigentlich auch mehr darauf angespielt. Ich weiss genau, was du willst sagen, und ich finde das auch super. Ich habe einfach mehr darauf angespielt. Weißt, ein Erlebnis müsste ja nicht einmal unbedingt jetzt gerade eine konkrete Wunscherfüllung sein, sondern vielleicht eine Begegnung mit jemandem oder etwas, was mal jemand gesagt hat zu dir bei einer Wunscherfüllung, was einfach für dich als Peter etwas besonders Schönes war. Ich meine, das Schönste, ja klar, das ist wahrscheinlich allgemein eine blöde Formulierung, weil
das kann man vielleicht so formulieren. Es sind Momente, wo du in den Gesichtern von den Betroffenen, von den Angehörigen, von den Beteiligten kurz siehst, wie sie über ihre eigene Vergänglichkeit nachdenken. Und es spiegelt sich dann in den Augen irgendetwas ab. Und das ist bewegend manchmal, dass du merkst, aha, jetzt hat man jemanden getüpft, der eigentlich normalerweise nicht über das Thema redet oder so, und ist jetzt ein Teil davon. Also man merkt, wie viele Gedanken stattfinden manchmal. Oder? Und bewegend sind sie an der Erkenntnis, dass es wirklich der letzte Wunsch ist. Das ist ja vielleicht eher das Negative in dem Ganzen, wenn wir heimfahren, dass wir manchmal dann sehr ruhig sind und vor allem der Fahrgast auch sehr ruhig wird auf einmal, weil er erkennt ja, jetzt ist wirklich, das ist ja mein letzter Wunsch gewesen. Also,
Und auf was freue ich mich jetzt noch?
Ja, genau. Was kommt jetzt? Oder? Mhm. Aber es sind ja dann, das ist ja etwas, was wir alle miteinander wirklich nicht uns können vorstellen, was passiert dann später? Ja. In den Gedanken. Mhm. Was das heisst, zu warten dann auf Tag X. Genau. Wo übrigens, sehr interessant, meistens in 24, 48 Stunden stattfindet. Also, unsere Fahrgäste versterben sehr schnell nachfolgend. Aus verschiedensten Gründen habe ich das Gefühl, dass sie eben, man hat es erledigt oder man hat den Wunsch erfüllt bekommen oder man hat das Anliegen gemacht und dann kann man gehen. Es kann durchaus sein, dass das dann so eine Art ein Impuls ist.
Ja. Wenn du selber jetzt einen letzten Wunsch würdest äußern, was wäre?
Kann ich dir nicht beantworten, das ist etwas von
dir. Weil du nicht in dieser Situation bist.
In diesen 7 Tagen habe ich mich 7 Tage lang gefragt, was wäre eigentlich dein letzter Wunsch?
Und du hast es auch dann nicht können sagen?
Nein, ist wirklich interessant.
Wunschlos zufrieden?
Das wäre schön. Nein, ich würde sagen, dass Vermutlich ist es, und darum macht es so schwierig, aber es ist auch interessant, das war auch ein wichtiger Erfahrungswert für mich, herauszufinden können, was sind wirklich wahre, richtige Herzensanliegen. Oder? Mhm. Und das spüre ich vorher schon raus, sind es Herzensanliegen oder kommt es aus dem Umfeld, wird es ein bisschen erzwungen. Mhm. Und ich glaube, erst in dem Moment, wo man dann ja dann dem Lebensende nahe ist, kann man überhaupt definieren, wenn man wirklich dort ist, kann man dann wirklich definieren, was einem wichtig ist.
Destilliert sich das irgendwie?
Absolut, ich glaube ja. Aber wie gesagt, bei mir ist es, auch wenn ich 7 Tage in, aber ich war eben in einer unsicheren Situation, nicht in einer klaren. Mhm. Wäre es klar gewesen, könnte schon sein, dass ich dann gewusst hätte.
Ja.
Aber ich habe mich wirklich auch gefragt. Und mein Umfeld hat mich auch gefragt.
Logisch, was ist denn, ja, das ist ja naheliegend.
So. Ja, genau.
Aber es ist keine Antwort, du hast keine parat gehabt. Okay. Ja, wie gesagt, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu den erfreulicheren Sachen.
Mhm.
Es ist eine spezielle Folge, ich sage es noch mal. Es ist eben nicht nur eine Weihnachtsfolge, ich weiss gar nicht, ob du das weißt, es ist auch eine Jubiläumsfolge.
Oh.
Vor einem Jahr ist nämlich das erste letzte Stündli erschienen.
Okay.
Und ich dachte, vielleicht könnten wir sogar noch auf das anstoßen miteinander.
Ja, natürlich, klar. Was ist das, ein Prosecco?
Ich habe sogar Prosecco mitgebracht, aber ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob das für dich überhaupt
ich darf so schlau ist. Ich darf gar nicht Alkohol nehmen, aber ich darf anstoßen und annippen.
Also komm, dann machen wir doch das. Magst du auftun?
Ja, ja, klar.
In dieser Zeit?
Also ich hatte übrigens auch noch einen Hirnschlag gehabt nach der Operation. Und es ist immer wieder erfreulich, wenn ich darf mit meinen Händen irgendwelche Übungen machen.
Ah, dann ist das gerade eine gute Übung. Aber Peter, das ist ja wirklich schon fast nicht zu
glauben.
Also du hast einen Tumor im Dickdarm gehabt.
Ja.
Ziemlich ein paar Tage nachher hat Natascha auch eine Tumorerkrankung in der Milz.
Ja,
Milz. Ihr seid fast gleichzeitig unter dem Messer gewesen.
Ja.
Im Frühling darauf ab, hast du gemerkt, ich habe ja doch noch mal einen Tumor. Und zwischen denen ist der Hirnschlag.
Nein, nach, folgt
nach der
ersten,
zweiten?
Nach der ersten Operation, 10 Tage nach, im Spital noch, trifft mich noch der Hirnschlag. Also,
das ist unfassbar.
Ja. Und die schnelle Reaktion, Gott sei Dank, eine schnelle Lösung hat dazu gebracht, dass ich keine Schäden habe, also dass ich jetzt da die Prosecco-Flasche.
Ich bin mega froh, dass du überhaupt da sitzt.
Jetzt!
Mir.
Hoppa!
Jetzt haben wir natürlich nur so einen Moment.
Ja.
Danke. Soll ich das hier da schnell leeren für dich?
Ja, nein, das geht schon. Weißt, dann tun wir das gerade verflüssigen.
Ah, das ist gut.
Genau.
Ein gespritzter Prosecco.
Elena, ich gratuliere dir in diesem Fall ganz herzlich.
Danke vielmals, Peter.
Für das tolle Podcast, den ich sehr gerne immer verfolge. Und toi, 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 mach weiter so, bitte.
Ebenfalls mit deinem riesigen Wahnsinnsprojekt.
Danke, danke, danke vielmals. Prosit.
So, und während wir jetzt hier auch noch ein bisschen feiern, möchte ich nochmal aufs Schenken aufmerksam machen. Man schenkt gerne zum Geburtstag, man schenkt auch gerne zu den Weihnachten. Und wir erleben uns jetzt darum gerade nochmal, euch darauf aufmerksam zu machen, dass, wenn ihr möchtet, ihr die Wunschambulanz sehr gerne unterstützen könnt, damit Menschen am Lebensende letzte Wünsche erfüllt bekommen. Ich finde ja eigentlich, es gibt nichts Schöneres, als einen Wunsch zu erfüllen. Und ich glaube, am Lebensende ist es einfach nochmal wahnsinnig viel schöner. Du hast uns auch einen O-Ton mitgebracht von einer Tochter, die ihrem Vater, also für ihren Vater auch ja gerufen hat, um einen Wunsch zu erfüllen. Und zwar hat er nochmal ins Bärenland auf Arosa einen Ausflug machen, gell?
Mhm.
Und sie hat das scheint recht Mut gekostet, um den Wunsch umzusetzen. Hat sie dir gesagt, warum?
Ja, also er war wirklich in einem sehr schlechten Zustand im Lighthouse. Er hat den Wunsch geäußert, aber man hat sich wirklich Gedanken gemacht, ob er den nächsten Tag jeweils noch überlebt. Und sie war mutig, ja, weil die Angehörigen, die meisten haben, grosse Familie, haben auch Angst gehabt, dass da etwas passiert. Und immerhin gehen wir da in die Berge hoch, auf 2000 Meter etc., lange Fahrt. Und sie hat sich durchgesetzt, sie hat gesagt, mal, das ist doch der Wunsch von meinem Vater, der hat das gewünscht und sie hat das durchgezogen. Und ich finde sie unglaublich mutig, wie selten, weil der Widerstand war relativ gross. Gewesen. Nachher war natürlich alles ganz anders. Also wirklich alle waren sehr stolz auf sie, die Familie, alle miteinander.
Haben sich gefreut. Ja,
und sie ist für mich eine tapfere, wirklich eine tapfere, tapfere junge Frau, gewesen, die das ihrem Vater ermöglicht hat. Und er war wirklich sehr, sehr glücklich, gewesen,
ja,
dass er das gesehen hat.
Und sie hat dir nachher auch gesagt, was das für sie bedeutet hat. Du sie doch gerne schnell ansagen. Wie heisst sie, wie alt ist sie? Und wir spielen nachher den Ton ein, den sie uns erzählt, wie das war für sie.
Das ist die tolle Suleika. Und ich kann nicht sagen, wie alt sie ist, weil ich es nicht weiss.
Gut.
Aber Suleika hat ihren Papi den Wunsch erfüllt. Und für mich ist sie die mutigste Angehörige, die ich kenne.
Mit all diesen Erinnerungen, die du mitnimmst, es war nicht nur Papi seine Wunscherfüllung. Natürlich in erster Linie, das hat er sich gewünscht, aber es gibt dir als Angehörige selber viel, viel Kraft mit. Einfach sein Lachen, seine Freude, sein Strahlen in den Augen. Ja, das nimmst du mit in die Nacht.
Wunderbar. Danke vielmals. Wenn ihr spenden wollt, der Peter hat es vorhin gesagt, es läuft im Moment eine Crowdfunding-Kampagne von der Wunschambulanz. Die läuft noch bis Ende Jahr. Dort könnt ihr spenden. Ich tue euch den Link dazu in die Shownotes zu diesem Podcast. Dort könnt ihr einfach draufklicken. Und sonst geht doch auf www.wunschambulanz.ch. Dort findet ihr unter Spenden auch noch andere Möglichkeiten wie Bankverbindung, Twint oder PayPal. Und das wollte ich auch noch schon sagen, einfach im Sinn von der Transparenz. Die Kooperation da zwischen dem Peter und mir, besser gesagt zwischen der Wunschambulanz und dem letzten Stündchen, das ist einfach eine rein freundschaftliche Zusammenarbeit. Also das heisst, wenn ihr spendet, kommt natürlich die gesamte Spende vollumfänglich direkt zu der Wunschambulanz. Ich finde es wunderschön, was du den Leuten am Lebensende und auch ihren Angehörigen eben ermöglichst. Danke viel, viel mal.
Ich danke dir.
Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Bis dann wünsche ich allen, die Weihnachten feiern, schöne Weihnachten. Und überhaupt euch allen eine gute Zeit. Hebt euch Sorge, kommt gut ins neue Jahr und feiert das Leben. Mein Name ist Elina Ibello. Die Musik in diesem Podcast stammt übrigens von Mumbert und meine heiß geliebte Titelmelodie von Neo Sounds. Tschüss miteinander.